Schön, dass ihr alle da seid, präsent seid, heute an Pfingsten. Möge Gottes Geist unseren Verstand erleuchten, Licht in unseren Verstand geben. Es ist ein schönes Lied im Gesangbuch. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet. Also das Licht des Geistes Gottes, das möge in unsere Seelen fallen. Und da lese ich jetzt mal den Predigttext, der ist für den heutigen Tag für das Pfingstfest ausgesucht, aus dem 1. Korintherbrief für die evangelische Kirche. Ihr könnt ihn da mitlesen. Neue Innovation, die wir hier haben im Aufwind. 1. Korinther 2, Vers 12 bis 14. Der Apostel Paulus schreibt: Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Wenn wir davon sprechen, kommt das nicht aus menschlicher Klugheit, sondern es wird vom Geist Gottes gelehrt. Was er uns gezeigt hat, geben wir mit seinen Worten weiter. Der natürliche Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Ja, wenn man diesen Text so im Zusammenhang liest, wenn ihr euch mal die Mühe macht, im Neuen Testament nachzugucken, im 1. Korintherbrief, sieht man, dass Paulus eigentlich damit anfängt, dass die Botschaft von Jesus die Menschheit in zwei Gruppen teilt. Und er erklärt den Christen in Korinth, dass sie sich nicht wundern müssen, wenn es da eine Gruppe gibt, die nichts mit ihnen zu tun haben will, die sie ablehnt, weil sie nicht einsieht, dass der gekreuzigte Jesus die Rettung für die Menschen sein soll. Das verstehen die nicht. Und das ist nicht ein kognitiver Fehler, die sind nicht zu blöd, ihr IQ ist nicht zu niedrig, sondern der Geist Gottes hat es ihnen noch nicht klar gemacht. Und so kommt es, dass die Menschheit zwangsläufig in zwei Hälften gespalten ist. Und die fasst der Paulus hier unter dem Stichwort Gemeinde und Welt zusammen, diese beiden Hälften. Und die zur Welt gehören, die noch nicht an Jesus glauben, für die ist es einfach nicht einleuchtend, dass da ein Mensch kommen muss und sterben, um die Schuld der Menschen zu tragen und Frieden mit Gott zu ermöglichen. Und auch für die Juden, die schon lange in einer Verbindung mit Gott stehen, war es eine Provokation, dass jetzt plötzlich nicht mehr das Halten der Gebote der Schlüssel zur Gemeinschaft mit Gott sein soll, sondern das Vertrauen auf die Liebe Gottes am Kreuz. Das Ergebnis ist, dass sich die Menschheit, seit Jesus gekommen ist, in zwei Hälften quasi gegenübersteht und eine unsichtbare Linie zwischen diesen beiden Teilen der Menschheit verläuft. Auf der einen Seite sind die Leute, denen der Geist Gottes die Augen geöffnet hat, dass sie das Licht Gottes bei Jesus erkennen. Und auf der anderen Seite die Menschen, die den gekreuzigten Jesus ablehnen oder noch nicht verstanden haben, noch nicht innerlich nachvollzogen haben, was er für ihr Leben bedeutet. Deshalb redet Paulus von denen, die drinnen sind, von den Insidern und von denen, die draußen sind. Oder er redet hier vom Geist Gottes und vom Geist der Welt, die Menschen prägen. Er redet vom natürlichen Menschen, so wie die Leute von Natur aus sind, und vom geistlichen Menschen, die vom Geist Gottes verändert werden. Aber dieses Nebeneinander von Gemeinde und Welt, von natürlichen Menschen und geistlichen Menschen, das ist nichts Statisches. Sondern Gott möchte uns verwandeln, möchte jeden Menschen hineinbringen in diese neue Gemeinschaft. Und das Wunder ist, dass wenn Leute neu dazukommen, geht den anderen nichts verloren. Es ist wie bei der Geschichte, wo Jesus mal das Brot geteilt hat und am Ende hat es für 5000 Leute gereicht und jeder ist satt geworden. Und die ihr Brot abgegeben haben, sind genauso satt geworden wie die nichts geteilt haben. Ich habe nicht weniger, wenn ich mit anderen die Erkenntnis Gottes teile, sondern es reicht für alle. Dass die Erkenntnis von Jesus ist ein Schatz, der riesig wertvoll ist, der aber, wenn ich ihn teile, nicht weniger wird. Bill Heibels, ein wichtiger geistlicher Leiter für uns hier im Lutherhaus, der hat mal gesagt, wir haben eine doppelte gute Botschaft. Die frohe Botschaft ist eine doppelte Botschaft. Erstens, du darfst zu Jesus kommen, Du darfst ein Freund von Jesus werden, weil er deine Schuld getragen hat und deinen Tod besiegt hat am Ostermorgen. Zweitens, der zweite Teil der guten Botschaft ist, du darfst in meine Gemeinde kommen. Wow, das ist auch ein Teil des Geschenkes Gottes. Du darfst Schwestern und Brüder finden, die dich anfeuern und ermutigen, mit ihnen Jesus zu vertrauen. Wir wollen darüber, haben wir uns jedenfalls so vorgenommen, mein Kollege Christoph und ich wollen darüber nächstes Frühjahr ein Seminar machen, vom Glauben reden lernen, wie wir das weitersagen können, Menschen mit hineinnehmen in diese neue Wirklichkeit Gottes. Man muss dazu sagen, es ist nicht so in, es ist nicht total Mode, dass Menschen eingeladen werden sollen in die Gemeinde zum Glauben an Jesus. Denn der Zeitgeist, der sagt eher, alle Wahrheiten sind gleich wahr und wie jemand zu Gott kommt, das muss der für sich selber rausfinden. In Glaubensfragen darf keiner sagen, dass er einem anderen etwas voraus hat, wozu er ihn dann einlädt oder was er ihm weitergibt. Aber mir kommt das so vor, als würde ein Professor an der Uni sagen, oh, ich will den Studenten ja gar nichts voraus haben. Ich tue jetzt mal so, als sei ich noch ganz unwissend und fragend, als hätte ich noch gar nichts gelernt und als sei ich genauso am Anfang wie Sie. Pädagogisch kann das mal ein guter Trick sein, aber am Ende ist es doch eigentlich eine ziemlich dumme Bescheidenheit, oder? Ein guter Professor, ein guter Wissenschaftler teilt doch ohne Arroganz das, was er erkannt hat und weiß, damit stellt er sich nicht über andere, sondern er ist genauso ein mit Erkenntnis beschenkter, wie es andere Menschen auch sind. So sollen auch wir Christen den Schatz, den wir erkannt haben, in Jesus teilen. Ich will aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Woran merkt man das denn, dass das zwei verschiedene Wirklichkeiten sind in unserer Welt? Die Gemeinde und die Leute, die Jesus noch nicht kennen. Und da möchte ich das mal so gegenüberstellen, wie Paulus das hier tut. Der natürliche Mensch, der geistliche Mensch, die Welt und das Reich Gottes. In der Welt für den natürlichen Menschen gilt das Prinzip der Selbstbehauptung. Das siehst du auf Schritt und Tritt, wenn du in eine Firma gehst, wenn du den Fernseher einschaltest, wenn du online gehst. In der Welt gilt das Prinzip, ich muss fit sein, ich muss stark sein, ich muss toll sein. Ich war mal, als ich im Kuratorium war, einer christlichen Schule, war es mal meine Aufgabe, Bewerbungen zu lesen. Und ich habe diese ganzen Bewerbungen auf die Stelle gelesen und mir wurde fast schlecht dabei, ja, weil mir da dieses Prinzip der Welt der Selbstbehauptung so entgegengekommen ist, obwohl die sich an der christlichen Schule beworben hat. Ich habe mal auf den Satz gewartet, dass einer mal schreibt, übrigens da und da drin bin ich nicht so gut oder das und das ist meine Schwäche. Aber nein, es waren alles die Tarzans und Superhelden und Superheldinnen, die sich da vorgestellt haben. Mir wurde ganz übel bei diesen ganzen Bewerbungen. So tickt die Welt. Du musst zeigen, wie toll du bist. Das Reich Gottes ist komplett anders. Da darfst du schwach sein. Da darfst du wie ein geknicktes Rohr sein. Da darfst du sagen, ich bring's oft nicht, aber ich vertraue auf den, der mich unendlich liebt und der für mich sorgt. Das ist ein Riesengegensatz, die Welt und das Reich Gottes. Und so kommt es in der Welt auf das Ansehen der Menschen an, dass sie Respekt haben vor dir, dass du toll aussiehst, dass du einen gestylten Body hast, dass du irgendeinen coolen Titel hast, Doktortitel oder so, ja? Und in dem Reich Gottes kommt es auf ganz andere Sachen an. Da kommt es darauf an, dass du Liebe hast zu deinen Schwestern und Brüdern, dass man dir das abspürt, dass du in Liebe zu ihnen lebst. Du merkst es auch am Umgang mit Fehlern und Schwächen. Bei seinem Fazit nach einem Jahr Pfarrer am Lutherhaus hat Christoph das hier auf der Vollversammlung des Fördervereins sehr schön gesagt. Das fand ich ein richtig tolles Kompliment an unsere Gemeinde. Diese Gemeinde hat eine hohe Fehlertoleranz. Du darfst Fehler machen. Du bist deshalb nicht out. Das ist okay hier. Christen können Schuld zugeben, der größte Luxus der Welt. Sie müssen nicht perfekt sein. Wir können sagen, okay, ich habe was falsch gemacht. Es tut mir leid. Ich brauche Vergebung. Und ich darf von der Gnade leben. Wir müssen nicht uns hier eine Show vorführen. Wir dürfen echt sein. Und in der Welt läuft es aber ganz anders. Der natürliche Mensch versucht immer, sich selber rauszureden, sich zu entschuldigen, andere anzuklagen, sich selbst zu rechtfertigen. So war es schon bei Adam und Eva. Ne? Adam sagt, hey, ich war's gar nicht, es war Eva, die hat mir den Apfel gegeben. Ne? Ging schon gleich so los. So tickt die Welt. In der Welt, da wollen wir immer selber sein wie Gott. Wir wollen selber sagen, wo es lang geht. Es muss nach unserer Nase gehen. Ja, alle müssen sich nach uns richten. Das ist so unsere natürliche DNA. Das wollen wir. Alle sollen so ticken, wie wir es haben wollen. Ja. Und im Reich Gottes, da können wir unser Ego kreuzigen. Da muss es nicht nach uns gehen. Da soll es nach Jesus gehen. Er soll über allem stehen. Und in der Welt, für die ist Jesus irgend so ein toter, gestorbener Idealist wie Che Guevara vielleicht oder wie Goethe oder wie irgendein anderer toter, toller Mensch. Aber im Reich Gottes vertrauen wir, dass Jesus heute lebendig ist und dass er durch seinen Geist an uns wirkt. Es ist ein Gegensatz. Es ist wirklich so, aber kein statischer Gegensatz. Jesus benutzt das Gleichnis vom Sauerteig. Er sagt, wenn du ein Brot backen willst mit Sauerteig, dann brauchst du nur ganz wenig Sauerteig. Und wenn du ihn in den Teig reinmengst, dann wird er ziemlich bald den ganzen Teig durchsäuern. Es gab mal so einen Kuchen-Sauerteig. Habt ihr den mal gekannt? Hanna, kennt ihr noch? Hugo. Das war wie... Hermann, okay, ich kann sagen, das war wie so eine Seuche, jeder wollte dir den andrehen. Irre, ja? Und da gab es einmal so einen kleinen Hugo oder Hermann und irgendwie dann ganz jener hatte dann am Ende diesen Sauerteig. Wahnsinn. Und so soll es mit dem Reich Gottes auch sein. Es soll nicht hier drin bleiben in diesen dicken Lutherhausmauern oder Stadtkirchenmauern oder so, sondern es soll sich ausbreiten in die ganze Stadt hinein. Wie Blumhardt es sagt, die ganze Welt soll Gott und seinem Christus eigen werden. Und das bedeutet, dass du dann auch deinen Nachbarn, deinen Kommilitonen, deinen Mitschüler, deinen Kollegen, dass du ihn mit neuen Augen siehst. Als einen Menschen, der auch die Freude von Jesus erfahren soll. Also der Heilige Geist, der macht zwei Dinge. Primär, er verbindet die Christen in herzlicher Liebe miteinander. Und er schickt uns raus, Menschen einzuladen und hineinzubringen in Gottes Reich, dass sie Jesus entdecken. Das ist schon der Effekt der Pfingstgeschichte. Und den habe ich euch mal rausgesucht, diese zwei Sachen, die wir hier im Lutherhaus auch auf die Formel bringen, Gott erfahren, Leben teilen. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, nachdem der Heilige Geist kam, sie blieben beständig zusammen. Sie hörten auf das Wort der Apostel, also sie nahmen sich die Worte der Bibel zu Herzen. Sie feierten miteinander das Mahl des Herrn und beteten gemeinsam, so wie wir das hier machen, nachher im Gottesdienstgebet, in unseren Hauskreisen, in unseren Kleingruppen, im SFC, in der SMD, in den Studentengruppen, dass wir in den Gebetskreisen zusammen beten. Und dann heißt es weiter, durch die Apostel geschahen viele wunderbare Taten und jeder in Jerusalem spürte, dass Gott am Werk war. Und die, die zum Glauben gekommen waren, taten ihren ganzen Besitz zusammen. Wenn sie etwas brauchten, verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Passiert hier bei uns auch schon, dass geteilt wird mit Leuten, die wenig Geld haben. Wir haben schon Leute unterstützt, die einfach ihr Studium nicht fertig gekriegt hätten. Über unsere Basarliste wurde schon zweimal ein Auto verschenkt, Fahrräder verschenkt. Sie teilten, was sie hatten. Heute haben hoffentlich dem Dirk, es haben definitiv Leute dem Dirk beim Umzug geholfen. Clemens, waren welche dabei? Ja? Viele, okay, super. Also du merkst, auch in unserer Gemeinde ist da was spürbar von. Als Schwestern und Brüder leben, das Leben teilen, Gott erfahren. Tag für Tag versammelten sie sich im zentralen Gottesdienst. Die haben also jeden Tag Aufwand gefeiert, nicht nur am Sonntag oder anderen Gottesdienst gefeiert. Und in ihren Häusern und lobten Gott mit reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet und der Herr führte jeden Tag weitere Menschen dazu, die er retten wollte. Menschen werden gerettet, für die Ewigkeit, indem sie zum Glauben an Jesus und in die Gemeinde kommen. Doppelte frohe Botschaft. Du kannst zum Glauben an Jesus kommen und in die Gemeinde. Jeden Tag, wenn Gott das hier machen würde, dann hätten wir richtig Stress, ja? Aber so jede Woche, jeden Monat wäre schon ganz cool. Lasst uns mal dafür beten. Also Pfingsten hat sich viel verändert in Jerusalem. Vorher haben die Einwohner von Jerusalem gedacht, diese Christen, das ist so eine neue jüdische Sekte, gab es ja schon viele, wie die Essener und so, die kommen hier so mehr aus Galiläa, was die so vorhaben. Und nach Pfingsten haben sie gemerkt, Mensch, bei denen ist etwas Kostbares, was ich auch brauche. Und vorher haben sie gedacht, Jesus, das ist so ein verkrachter Messias-Anwärter, der hat es nicht so richtig geschafft, die Römer zu vertreiben und deshalb war er zu Recht gekreuzigt. Und Pfingsten ging ihnen die Augen auf und sie haben gemerkt, hey, der ist ja meinetwegen da am Kreuz gestorben. Ich brauche das, dass der für meine Schuld stirbt, weil Gott mich sonst verurteilen würde. Da gingen ihnen die Augen auf und sagten, hey, das am Kreuz hat was mit mir zu tun, es betrifft mich. Und vor Pfingsten, da lebten sie nach den Regeln der Tora und haben sich irre angestrengt, so wie das leider ja auch manche Christen missverstehen, den Glauben als so eine Wahnsinnsanstrengung, nur alles richtig zu machen, bloß keinen Fehler zu machen, ja. Und ich war auch mal so drauf mit meinen Kindern und dann war mein Seelsorger, der hat ein sehr großes Herz, manche von euch kennen ihn, hat gesagt, ey Jörg, lass die doch mal sündigen, sonst kapieren die doch nie, was Gnade ist. Mach dir doch nicht so einen Kopf um die, ja? Und jetzt erleben und schmecken die Einwohner von Jerusalem, was die Freiheit der Kinder Gottes ist, dass man aus der Gnade lebt. Klar will ich Gott gehorchen, klar will ich seinen Willen tun, aber ich bin nicht mehr in der Angst, irgendwas falsch zu machen. Früher haben die Leute alles festgehalten, Hauptsache ich habe genug und plötzlich fangen die an zu teilen, ihr habt es eben gesehen, da geben Menschen Sachen weg, die sagen, hey, ich habe 2 Autos, ich kann doch einfach mal eins weggeben, ja? Oder die Geschichte erzähle ich so alle paar Jahre wieder, sorry, wenn sie jemand schon mal gehört hat, von der SMD-Gruppe in Stuttgart, wo meine Frau war, da war es genauso wie hier, als Studenten hatten die super wenig Geld und mussten jeden Euro umdrehen und dann haben sie auf einmal waren beide Maschinenbauer, dieses Pärchen, wir waren in der Zeit mit ihnen befreundet, und haben auf einmal richtig Kohle gehabt. Ja, 2 fette Maschinenbauer-Eingangsgehälter. Was ist das heute? Was würdest du sagen, Steffen, 2x 3.000 Euro oder 2x 2.000 Euro, irgendwie sowas. Und die wussten gar nicht, wohin mit ihrer Kohle. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt machen wir es so. Ein Gehalt nehmen wir für uns, das andere Gehalt für die Gemeinde. Ist doch super, oder? Macht das genauso. Gebt jetzt gar nichts und wenn ihr dann beide Geld verdient, ein Gehalt fürs Lutherhaus, ein Gehalt für euch selber. Das finde ich echt fair geteilt, oder? 50-50. Tolles Beispiel, ja? Nicht nur der 10%, sondern richtig großzügig. Ja. Oder jetzt die Stühle, 150 Euro, könnt ihr vielleicht nicht, aber wenn ihr dann fertig seid, da war doch das Lutherhaus mit den Stühlen, ach, da kaufe ich denen doch mal 5 Stühle, ist doch super, ne? Genau. Menschen werden verwandelt. Der Geldbeutel ist das Letzte, was sich bekehrt, hat mein früherer Kollege Andreas Möller immer gesagt, ne? Du musst von Neuem geboren werden. Es muss Feuer vom Himmel fallen. Gott will dich erneuern. Pfingsten, die Urgemeinde, ist so das Ideal. Gott hat da mal gezeigt, wie er sich eigentlich Gemeinde gedacht hat. Und da möchte ich noch 2 Beobachtungen an der Urgemeinde mit euch teilen. Und dann ist Schluss. Die erste ist die Krise ist normal. So war das schon in der Urgemeinde. Die Krise ist normal. Oder wie ein schönes Buch heißt, das Hartmut, mein Freund hier neulich vorgestellt hat, Sterne sieht man nur bei Nacht. Nur wenn du im Dunkeln bist, spürst du Gottes Licht besonders leuchten. Die Urgemeinde hatte gleich am Anfang das Problem, sie mussten extrem gegensätzliche Frömmigkeitsstile integrieren. Die einen hatten es so mit den festen Regeln, die kamen von Pharisäern her. Andere kamen aus der politischen Befreiungsbewegung, der Zeloten. Die hatten ganz andere Erwartungen an Gemeinde. Gemeinde sollte politisch was verändern. Und so mussten sie alle diese Strömungen unter einen Hut kriegen. Sie haben das nur geschafft, weil sie einig waren in der Liebe zu Jesus. Und dann schon ein bisschen später, Kapitel 6, kommt die nächste Krise. Sie haben diakonische, soziale Aufgaben übernommen für Leute, die keine Versorgung hatten und haben sich damit total überfordert. Sie hatten eine finanzielle Überlastung, sie hatten eine extreme Überlastung des Leitungspersonals Und sie mussten damit klarkommen. Und die Apostel haben eine klare Grenze gezogen und haben gesagt, wir sind nur noch für zwei Sachen verantwortlich. Für die Austeilung des Wortes Gottes, für die Lehre und für das Gebet. Alles andere müssen andere machen. Und dann haben sie diese Krise gelöst und haben andere Verantwortungsbereiche geschaffen und Leute dafür berufen. Nächste Krise war der Konflikt zwischen Leitungspersonal. Petrus und Paulus sind mächtig aneinander geraten. Paulus und sein Mentor Barnabas, der hat sich übelst gestritten mit seinem Mentor. Sie sind heftig aneinander geraten, Apostelgeschichte 15, 39. Sie konnten nicht mehr gemeinsam arbeiten. Sie haben es so gemacht wie Abraham, der sich mit seinem Neffen Lot gestritten hat. Sie haben gesagt, geh du rechts lang, geh ich links lang. Ja, sie haben es aber geschafft, die Einheit im Heiligen Geist zu wahren, einander zu vergeben und einander unterschiedliche Aktionsstile und Aktionsräume zuzubilligen. Die Krise ist normal schon in der Urgemeinde. Trotzdem hat Gott diese Gemeinde gesegnet. Es kamen Leute dazu. Immer wieder sind Menschen zum Glauben gekommen und haben gespürt, Gottes Geist ist wirklich unter euch. Gottes Freude, Gottes Wahrheit ist hier zu spüren. Die zweite Beobachtung: Gott hat immer wieder Neues entstehen lassen. Diese Jerusalemer Gemeinde, die ist ein bisschen träge geworden und da ist ziemlich bald eine Tochtergemeinde entstanden, mehrere Tochtergemeinden und eine in Antiochia, die war sogar viel fitter und missionarischer und strahlender als die Urgemeinde. Und von Antiochia ging dann die Mission aus und nicht von Jerusalem so sehr. Antiochia hat Barnabas und Paulus losgeschickt. Gott sagt, ich schaffe Neues. Merkst du es denn nicht? Merkst du das Neue, das Gott schafft? Gehst du mit dem Neuen mit, was Gott tut? Für uns war das in der Gemeindeleitung neulich auch ein wichtiges Wort, dass Gott etwas Neues macht. Jetzt, wo unsere Vormittagsgottesdienste überfüllt sind, wo Leute da sind aus dem Aufwind, wie Dirk und Steffi und Franz und Anna, die sagen, wir wollen ein neues Gottesdienstformat in dieser Gemeinde gründen und erfinden. Und das wird ein Nachmittagsgottesdienst sein. Betet darum, dass dieses Neue groß werden und wachsen kann. Und auch sonst lässt der Heilige Geist immer wieder Neues bei uns passieren. Morgens haben wir jetzt öfter ein Gemeindemittagessen. Nächsten Sonntag könnt kommen und auch was mitbringen. Nach dem Frühgottesdienst gibt es ein Gemeindemittagessen. Oder der Manna-Kreis, Frank ist hier vom Manna-Kreis, sind noch mehr vom Manna-Kreis da. Ein Kreis für junge Erwachsene, die nicht mehr Studenten sind, aber auch noch nicht Familien. Und dieser Kreis ist auch neu entstanden, dass der Heilige Geist lässt Neues unter uns entstehen. Und wir müssen wachsam und sensibel sein, dass wir diesem Neuen unter uns Raum geben. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, der bewahre eure Sinne und Herzen in Jesus Christus. Amen. Thank you.